aus Suttam der Zergliederung der Bereiche. So habe ich gehört. Zu einer Zeit unternahm der Erhabene eine Wanderung bei den Magadam und kam nach Ratchagaha. Dort ging er zu Bhagavo, dem Hafner, und sprach also zu ihm: Wenn es dir, Bhagavo, nicht unangenehm ist, bleibe ich über Nacht in der Werkstatt. Nicht ist es mir, Ehrwürdiger, unangenehm, aber es ist hier leider ein Hausloser. Wenn dir es erlaubt, so bleibe, Ehrwürdiger, nach Belieben. Zu der Zeit aber war ein edler Sohn namens Bukusati um des erhabenen Willen aus Vertrauen aus dem Heim in die Heimlosigkeit gezogen. Der war in jene Hafnerwerkstatt als erster eingekehrt. Da begab sich der Erhabene dorthin, wo der ehrwürdige Bukusati weilte. Dort angelangt sprach er also zum ehrwürdigen Bukusati: Wenn es dir, Mönch, nicht unangenehm ist, bleibe ich die Nacht über der Werkstatt. Geräumig, Freund, ist die Hafnerwerkstatt, bleibe der Ehrwürdige nach Belieben. Da nun breitete der Erhabene nach Eintritt in die Hafnerwerkstatt an dem einen Ende die Grasmatte aus und setzte sich mit gekreuzten Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet, der Besonnenheit gewärtig. Da nun brachte der Erhabene einen großen Teil der Nacht im Sitzen zu. Und auch der ehrwürdige Bukusati brachte einen großen Teil der Nacht im Sitzen zu. Da nun kam dem Erhabenen folgender Gedanke: Ob sich wohl dieser edle Sohn freudig bemüht? Wie, wenn ich ihn fragte? Da sprach der Erhabene also zum ehrwürdigen Bukusati: Um wessen Willen, Mönch, bist du als Heimloser hinausgezogen? Wer ist dein Meister? Und zu wessen Lehre bekennst du dich? Da ist Freund der Asket Gotamo, der Sakya-Sohn, der aus der Sakya-Familie in die Heimlosigkeit ging. Dem erhabenen Gotamo aber folgt der erfreuliche Ruhmesruf: Wahrlich, das ist der Erhabene, der Heilige, der vollkommen Erwachte, der im Wissen und Wandel Vollkommene, der Pfadvollender, der Weltenkenner, der Unübertroffene, der Lenker der gezähmten Menschen, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Um des Erhabenen Willen bin ich in die Heimlosigkeit gezogen. Er, der Erhabene, ist mein Meister. Seines, des Erhabenen Lehre, wählte ich. Wo aber, Mönch, weil der jetzt der Erhabene, der Heilige, der vollkommen Erwachte? Es ist, Freund, in den nördlichen Ländern eine Stadt namens Savati. Da weil er jetzt der Erhabene, der Heilige, der vollkommen Erwachte. Hast du ihn aber schon früher gesehen, den Erhabenen? Und wenn du ihn sähest, würdest du ihn erkennen? Nicht habe ich, Freund, ihn schon früher gesehen, den Erhabenen. Und sähe ich ihn, so würde ich ihn nicht erkennen. Da kam dem Erhabenen der Gedanke: Um meinetwillen ist dieser edle Sohn in die Heimlosigkeit gezogen. Wie wäre es, wenn ich ihm die Lehre darlegte? Da nun redete der Erhabene den ehrwürdigen Bukusati an: Den Dhammo-Mönch werde ich dir darlegen. Höre ihn, habe gut Acht, ich werde reden. Ja, Freund, stimmte da der ehrwürdige Bukusati dem Erhabenen zu. Der Erhabene sprach Also. Sechs Elemente Mönch eignen dem Menschen, sechs Berührungsbereiche, 18 geistliche Ergründungen, 4 Stützpunkte. Weil den Feststehenden die Einflüsse des Vermeinens nicht verwirren, wird der durch den Einfluss des Vermeinens nicht Verwirrte ein friedvoller Muni genannt. Weisheit soll er nicht preisgeben, das Wahre sich bewahren, die Preisgabe vollziehen, den Frieden ebenso finden suchen. Das ist die Bezeichnung der Zergliederung der 6 Bereiche. 6 Elemente Mönch eignen dem Menschen, so wurde nun gesagt. Und aus welchem Grunde wurde das gesagt? Das Erdenelement, das Wasserelement, das Feuerelement, das Luftelement, das Raumelement, das Bewusstseinselement. 6 Elemente Mönch eignen dem Menschen. Was daher so gesagt wurde, das wurde hier aus diesem Grunde gesagt. 6 Berührungsbereiche Mönch eignen dem Menschen. So wurde nun gesagt. Und aus welchem Grunde wurde das gesagt? Der Bereich der Sehberührung, der Bereich der Hörberührung, der Bereich der Riechberührung, der Bereich der Schmeckberührung, der Bereich der Tastberührung, der Bereich der Denkberührung. 6 Berührungsbereiche Mönch eignen dem Menschen. Was daher so gesagt wurde, das wurde hier aus diesem Grunde gesagt. 18 geistige Ergründungen Mönch eignen dem Menschen. So wurde nun gesagt. Und aus welchem Grunde wurde das gesagt? Wenn er mit dem Auge eine Gestalt gesehen hat, so ergründet er die zur Freude Veranlassung gebende Gestalt. Ergründet die zur Kummer Veranlassung gebende Gestalt. Ergründet die zu Gleichgültigkeit Veranlassung gebende Gestalt. Wenn er mit dem Ohr einen Ton gehört hat, wenn er mit der Zunge einen Saft geschmeckt hat, wenn er mit der Nase einen Duft gerochen hat, wenn er mit dem Leib ein Tastobjekt getastet hat, wenn er mit dem Denkorgan ein Ding erkannt hat, so ergründet er das zur Freude Veranlassung gebende Ding. So ergründet er das zur Kummer Veranlassung gebende Ding. So ergründet er das zur Gleichgültigkeit Veranlassung gebende Ding. So gibt es 6 mit Freude verbundene Ergründungen. 6 mit Kummer verbundene Ergründungen. 6 mit Gleichgültigkeit verbundene Ergründungen. 18 geistige Ergründungen Mönch eignen dem Menschen. Was daher so gesagt wurde, das wurde hier aus diesem Grunde gesagt. 4 Stützpunkte Mönch eignen dem Menschen. So wurde nun gesagt. Und aus welchem Grunde wurde das gesagt? Der Stützpunkt der Weisheit, der Stützpunkt der Wahrheit, der Stützpunkt des Loslassens, der Stützpunkt der Beruhigung. 4 Stützpunkte Mönch eignende Menschen. Was daher so gesagt wurde, das wurde aus diesem Grunde gesagt. Weisheit soll er nicht preisgeben, das Wahre sich bewahren, die Preisgabe vollziehen, den Frieden eben zu finden suchen. So wurde nun gesagt. Und aus welchem Grunde wurde das gesagt? Wie gibt der Mönch Weisheit nicht preis? 6 Elemente gibt es. Das Erdenelement, das Wasserelement, das Feuerelement, das Luftelement, das Raumelement, das Bewusstseinselement. Vasava-Mönch ist das Erdenelement. Das Erdenelement mag innerlich sein, mag äußerlich sein. Vasava-Mönch ist das innerliche Erdenelement, was innerlich einzeln als hart und fest geworden begreifbar ist, nämlich Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Niere, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Därme, Gekröse, Magen, Kot oder was anders noch irgendwie einzeln als hart und fest geworden begreifbar ist. Das Mönch wird innerliches Erdenelement genannt. Was es da aber auch an innerlichem Erdenelement gibt, was es auch an äußerlichem Erdenelement gibt, nur Erdenelement ist das. Darum, das gehört mir nicht. Das bin ich nicht. Das ist nicht mein Ich. So ist das der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit zu betrachten. Hat man das so der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit erkannt, so grauste seinem vor dem Erdenelement, so löst man den Geist vor dem Erdenelement los. Was aber, Mönch, ist das Wasserelement? Das Wasserelement mag innerlich sein, mag äußerlich sein. Was aber, Mönch, ist das innerliche Wasserelement? Was innerlich einzeln als Wasser und wasserartig begreifbar ist, nämlich Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Blutwasser, Speichel, Rotz, Gelenköl, Urin. Oder was anders noch irgendwie innerlich einzeln als Wasser oder wasserartig begreifbar ist, das Mönch wird innerliches Wasserelement genannt. Was es da aber an innerlichem Wasserelement gibt, was es auch an äußerlichem Wasserelement gibt, nur Wasserelement ist das. Darum, das gehört mir nicht. Das bin ich nicht. Das ist nicht mein Ich. So ist das der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit zu betrachten. Hat man das so der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit erkannt, so graust es einem vor dem Wasserelement, so löst man den Geist vom Wasserelement los. Was aber, Mönch, ist das Feuerelement? Das Feuerelement mag innerlich sein, mag äußerlich sein. Was aber, Mönch, ist das innerliche Feuerelement? Was innerlich einzeln als Feuer und feuerartig begreifbar ist, nämlich wodurch man warm wird und wodurch man wächst und wodurch Gärung vor sich geht und wodurch das Gegessene und Getrunkene, das Gekaute und Geschmeckte zu vollkommener Umwandlung gelangt oder was anders noch irgendwie innerlich einzeln als Feuer und feuerartig begreifbar ist, Das nennt man Mönch, innerliches Feuerelement. Was es da aber auch an innerlichem Feuerelement, was es auch an äußerlichem Feuerelement gibt, nur Feuerelement ist das. Darum, das gehört mir nicht. Das bin ich nicht. Das ist nicht mein Ich. So ist das der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit zu betrachten. Hat man das der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit erkannt, so graust es einem vor dem Feuerelement, so löst man den Geist vom Feuerelement los. Was aber, Mönch, ist das Luftelement? Das Luftelement mag innerlich sein, mag äußerlich sein. Was aber, Mönch, ist das innerliche Luftelement? Was innerlich einzeln als Luft und luftartig begreifbar ist, nämlich die aufwärts steigenden Winde, die abwärts steigenden Winde, die im Bauch sitzenden Winde, die im Darm sitzenden Winde, die Glied für Glied durchströmenden Winde, Einatmung und Ausatmung. Oder was anders noch irgendwie innerlich einzeln als Luft und luftartig begreifbar ist, das nennt man, Mönch, innerliches Luftelement. Was es da aber auch an innerlichem Luftelement, was es auch an äußerlichem Luftelement gibt, nur Luftelement ist das. Darum, das gehört mir nicht. Das bin ich nicht. Das ist nicht mein Ich. So ist das der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit zu betrachten. Hat man das also der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit erkannt? So graust es einem vor dem Luftelement, so löst man den Geist vor dem Luftelement los. Was aber, Mönch, ist das Raumelement? Das Raumelement mag äußerlich sein, mag innerlich sein. Was aber, Mönch, ist das innerliche Raumelement? Was innerlich einzeln als Raum und raumartig begreifbar ist, nämlich die Ohrhöhle, die Nasenhöhle, die Mundöffnung und wodurch das Gegessene und Getrunkene, das Gekaute und Geschmeckte aufgenommen wird und wo das Gegessene und Getrunkene, das Gekaute und Geschmeckte bleibt, und wodurch das Gegessene und Getrunkene, das Gekaute und Geschmeckte die unteren Teile verlässt, oder was anders noch irgendwie innerlich einzeln als Raum und raumartig begreifbar ist. Das nennt man, Mönch, innerliches Raumelement. Was es da aber auch an innerlichem Raumelement, was es an äußerlichem Raumelement gibt, nur Raumelement ist das. Darum, das gehört mir nicht. Das bin ich nicht. Das ist nicht mein Ich. So ist das der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit zu betrachten. Hat man das also der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit erkannt, so graust es einem vor dem Raumelement, so löst man den Geist von dem Raumelement los. Es bleibt nunmehr noch das Erkennen übrig, das völlig reine, völlig geklärte. Mit diesem Erkennen erkennt man was? Wohl tut es, erkennt man. Wehe tut es, erkennt man. Weder Wehe noch Wohl tut es, erkennt man. Auf eine Berührung, Mönch, die wohlig zu empfinden ist, erfolgt eine wohlige Empfindung. Und eine wohlige Empfindung empfindend weiß man, eine wohlige Empfindung empfinde ich. Weil aber die wohlig zu empfindende Berührung aufhört, hört auch die wohlige Empfindung auf, die als Folge der wohlig zu empfindenden Berührung entstand, kommt zur Ruhe. So weiß man. Auf eine Berührung, Mönch, die Wehe zu empfinden ist, erfolgt eine Weheempfindung. Und eine Weheempfindung empfindend weiß man, eine Weheempfindung empfinde ich. Weil aber die Wehe zu empfindende Berührung aufhört, hört auch die Weheempfindung auf, die als Folge der Wehe zu empfindenden Berührung entstand, kommt zur Ruhe. So weiß man. Auf eine Berührung, Mönch, die weder Wehe noch wohlig zu empfinden ist, erfolgt eine weder Wehe noch wohlige Empfindung, und einer weder Wehe noch wohlige Empfindung empfindend weiß man, eine weder Wehe noch wohlige Empfindung empfinde ich. Weil aber die weder Wehe noch wohlig zu empfindende Berührung aufhört, hört auch die weder Wehe noch wohlige Empfindung auf, die als Folge der weder Wehe noch wohlig zu empfindenden Berührung entstand, kommt zur Ruhe. So weiß man. Es ist gerade so, Mönch, wie wenn da zwei Holzscheide aneinander gerieben, geraspelt werden, Wärme entsteht, Hitze erzeugt wird. Wenn aber die beiden Holzscheide wieder voneinander getrennt, gesondert werden, die erst entstandene Wärme wieder vergeht, zur Ruhe kommt, ebenso, Mönch, erfolgt auf eine Berührung, die wohlig zu empfinden ist, eine wohlige Empfindung. Und eine wohlige Empfindung empfindend weiß man, eine wohlige Empfindung empfinde ich. Weil aber die wohlig zu empfindende Berührung aufhört, hört auch die wohlige Empfindung auf, die als Folge der wohlig zu empfindenden Berührung entstand, kommt zur Ruhe. So weiß man. Auf eine Berührung, Mönch, die Wehe zu empfinden ist, erfolgt eine Weheempfindung. Und eine Weheempfindung empfindend weiß man, eine Weheempfindung empfinde ich. Weil aber die Wehe zu empfindende Berührung aufhört, hört auch die Weheempfindung auf, die als Folge der Wehe zu empfindenden Berührung entstand, kommt zur Ruhe. So weiß man. Auf eine Berührung, Mönch, die weder Wehe noch wohlig zu empfinden ist, erfolgt eine weder Wehe noch wohlige Empfindung. Und eine weder Wehe noch wohlige Empfindung empfindend weiß man, eine weder Wehe noch wohlige Empfindung empfinde ich. Weil aber die weder Wehe noch wohlig zu empfindende Berührung aufhört, hört auch die weder Wehe noch wohlige Empfindung auf, die als Folge der weder Wehe noch wohlig zu empfindenden Berührung entstand, kommt zur Ruhe. So weiß man. Es bleibt nunmehr noch der Gleichmut übrig, der völlig reine, völlig geklärte, der geschmeidige und biegsame und strahlende. Gleich wie Mönch, wenn ein geschickter Goldschmied oder Goldschmiedgeselle ein Schmelzfeuer anfachte, und wenn er es angefacht, die Schmelzfeuereinfassung einfettete, und wenn er die Schmelzfeuereinfassung eingefettet, mit der Zange ein Stück Gold ergriffe und es auf die Einfassung des Schmelzfeuers legte und das nun von Zeit zu Zeit anbliese, von Zeit zu Zeit mit Wasser beträufelte, von Zeit zu Zeit in Augenschein nehme, Da wird das Gold getrieben, gut getrieben, formgemäß getrieben, gesäubert, von Unrat gereinigt, geschmeidig, biegsam, strahlend werden. Und zu welchem Schmuckstück man es auch immer wünscht, ob zu einem Reifen oder einem Ringe, zu einem Halsband oder einer güldenen Kette, seinen Zweck erreicht man mit ihm. Ebenso nun, Mönch, bleibt ferner der Gleichmut übrig, der völlig reine, völlig geklärte, geschmeidige, biegsame, strahlende. Er aber weiß, mag ich nun diesen Gleichmut, den völlig reinen, so völlig geklärten, auf das Gebiet der Raumunendlichkeit konzentrieren und dementsprechenden Geist ausbilden, so mag mir dieser Gleichmut darauf gestützt, daran geheftet, geraume lange Zeit hindurch ausdauern. Mag ich nun diesen Gleichmut, den so völlig reinen, so völlig geklärten, auf das Gebiet der Bewusstseinsunendlichkeit konzentrieren und dementsprechenden Geist ausbilden, so mag mir dieser Gleichmut, darauf gestützt, daran geheftet, geraume lange Zeit bestehen bleiben. Mag ich nun diesen Gleichmut, den so völlig reinen, so völlig geklärten, auf das Gebiet der Nicht-Irgendetwasheit konzentrieren und dementsprechenden Geist ausbilden, so mag mir dieser Gleichmut, darauf gestützt, daran geheftet, geraume lange Zeit bestehen bleiben. Mag ich nun diesen Gleichmut, den so völlig reinen, so völlig geklärten, auf das Gebiet der weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung konzentrieren und dementsprechend den Geist ausbilden, so mag mir dieser Gleichmut darauf gestützt, daran geheftet, geraume lange Zeit bestehen bleiben. Er aber weiß, mag ich nun diesen Gleichmut, den so völlig reinen, so völlig geklärten, auf das Gebiet der Raumunendlichkeit konzentrieren und dementsprechenden Geist ausbilden. Es ist hervorgebracht. Mag ich nun diesen Gleichmut, den so völlig reinen, so völlig geklärten, auf das Gebiet der Bewusstseinsunendlichkeit konzentrieren und dementsprechend den Geist ausbilden. Es ist hervorgebracht. Mag ich nun diesen Gleichmut auf das Gebiet der Nicht-Irgendetwasheit konzentrieren und dementsprechend den Geist ausbilden. Es ist hervorgebracht. Mag ich nun diesen Gleichmut auf das Gebiet der Wiederwahrnehmung noch Nichtwahrnehmung konzentrieren und dementsprechend den Geist ausbilden. Es ist hervorgebracht. Und so bringt er nicht mehr hervor und er denkt nichts mehr. Weder auf das etwas werde, noch dass etwas vernichtet werde. Weil er nicht mehr hervorbringt, nichts mehr erdenkt, weder auf das etwas werde, noch dass etwas vernichtet werde, hängt er an nichts mehr in der Welt. An nichts mehr hängend ist er unerregbar. Unerregbar erlischt er eben völlig durch sich selbst. Vernichtet ist das Geborenwerden, ausgelebt der heilige Wandel, getan ist, was zu tun war. Ich habe nichts mehr mit dieser Ordnung der Dinge gemein. So weiß er. Wenn er eine wohlige Empfindung empfindet, weiß er, sie ist vergänglich. Weiß, sie ist unerwünscht. Weiß, sie ist unerfreulich. Wenn er eine Wehempfindung empfindet, weiß er, sie ist vergänglich. Weiß, sie ist unerwünscht. Weiß, sie ist unerfreulich. Wenn er eine weder wohlige noch Wehempfindung empfindet, weiß er, sie ist vergänglich. Weiß, sie ist unerwünscht. Weiß, sie ist unerfreulich. Wenn er eine wohlige Empfindung empfindet, so empfindet er sie als ein Losgetrennter. Wenn er eine Wehempfindung empfindet, so empfindet er sie als ein Losgetrennter. Wenn er eine weder wohlige noch Wehempfindung empfindet, so empfindet er sie als ein Losgetrennter. Empfindet er nun eine körpergefährdende Empfindung, so weiß er, eine körpergefährdende Empfindung empfindet. Empfindet er eine lebensgefährdende Empfindung, so weiß er, eine lebensgefährdende Empfindung empfinde ich. Ebenso werden beim Zerbrechen des Körpers, wenn das Leben verbraucht ist, noch hienieden alle die unerfreulich gewordenen Empfindungen erkalten. Gleich wie Mönch eine Öllampe in Abhängigkeit von Öl und Docht brennt, wenn aber Öl und Docht verbraucht ist, sie aber bei Nichtzuführung anderer Nahrung nahrungslos erlischt, ebenso auch Mönch, wenn er eine körpergefährdende Empfindung empfindet, weiß er, ich empfinde eine körpergefährdende Empfindung. Eine lebensgefährdende Empfindung empfindend, weiß er, ich empfinde eine lebensgefährdende Empfindung. Ebenso werden beim Zerbrechen des Körpers, wenn das Leben verbraucht ist, noch hienieden alle die unerfreulich gewordenen Empfindungen erkalten. So ist nun ein dahin gelangter Mönch zu diesem höchsten Stützpunkt der Weisheit gelangt. Das ist der Mönch die höchste erlesene Weisheit, nämlich das Wissen, dass alles Leiden versiegt ist. Dessen Erlösung besteht in Wahrheit, ist unwandelbar. Das nämlich Mönch ist falsch, was trugvoll ist. Das Wahre aber, das truglose Nibbana. So ist ein dahin gelangter Mönch zu diesem höchsten Stützpunkt des Wahren gelangt. Das ist ja Mönch das höchste erlesene Wahre, nämlich das truglose Nibbana. Was er aber früher als Tor für Beilegungen vollzogen und vollbracht hat, die sind von ihm aufgegeben, einer an der Wurzel abgehauenen, aus dem Erdboden herausgerissenen Fächerpalme gleichgemacht, sodass sie in Zukunft nicht mehr entstehen, nicht mehr sich entwickeln können. So ist ein dahin gelangter Mönch zu diesem höchsten Stützpunkt der Preisgabe gelangt. Das ist ja Mönch die höchste erlesene Preisgabe, nämlich die Entäußerung von allen Beilegungen. Was er aber da früher als Tor für Begier und Willen und Begehrsucht hatte, die hat er abgelegt, einer an der Wurzel abgehauenen, aus der Erde herausgerissenen Fächerpalme gleichgemacht, sodass sie in Zukunft nicht mehr entstehen, sich nicht mehr entwickeln können. Und was er da früher als Tor an Missgunst und Übelwollen und Böswilligkeit hatte, die hat er abgelegt, einer an der Wurzel abgehauenen, aus der Erde herausgerissenen Fächerpalme gleichgemacht, sodass sie in Zukunft nicht mehr entstehen, nicht mehr sich entwickeln können. So ist ein dahin gelangter Mönch zu diesem höchsten Stützpunkt der Beruhigung gelangt. Das ist ja, Mönch, die höchste erlesene Beruhigung, nämlich die Beruhigung von Begehrsucht, von Widerwillen und Verblendung. Weisheit soll er nicht preisgeben, das Wahre sich bewahren, die Preisgabe vollziehen, den Frieden eben zu finden suchen. Wurde das gesagt, so war es darum gesagt. Weil den Feststehenden die Einflüsse des Vermeinens nicht verwirren, wird der durch den Einfluss des Vermeinens nicht verwirrte ein friedvoller Muni genannt. So wurde das nun gesagt. Aufgrund wo wurde das gesagt? Ich bin Mönch, das ist ein Vermeinen. Dieser bin ich, das ist ein Vermeinen. Ich werde sein, das ist ein Vermeinen. Ich werde nicht sein, ist ein Vermeinen. Körperhaft werde ich sein, ist ein Vermeinen. Nicht körperhaft werde ich sein, ist ein Vermeinen. Wahrnehmend werde ich sein, das ist ein Vermeinen. Nicht wahrnehmend werde ich sein, das ist ein Vermeinen. Weder wahrnehmend noch nicht wahrnehmend werde ich sein, das ist ein Vermeinen. Vermeinen, Mönch, ist eine Krankheit. Vermeinen ist ein Geschwulst. Vermeinen ist ein Stachel. Bei völliger Überkommung alles Vermeinens, Mönch, wird man eben ein friedvoller Muni genannt. Der friedvolle Muni aber, Mönch, wird nicht geboren, er altert nicht, erregt sich nicht, verlangt nicht, das aber gibt es nicht für ihn, Mönch, wodurch er geboren würde. Wer nicht geboren wird, wieso sollte er altern? Wer nicht altert, wieso sollte der sterben? Wer nicht stirbt, wieso sollte der sich erregen? Wer sich nicht erregt, wonach sollte der verlangen? Weil den Feststehenden die Einflüsse des Vermeinens nicht verwirren, wird der durch die Einflüsse des Vermeinens nicht verwirrte ein friedvoller Muni genannt. Was da nun so gesagt wurde, das wurde aus diesem Grunde gesagt. Nun habe ich dir, Mönch, kurz gefasst die Zergliederung der 6 Bereiche zu Gemüte geführt. Da nun sah der ehrwürdige Bukusati, der Meister wahrlich ist zu mir gekommen, der Pfadvollender wahrlich ist zu mir gekommen. Der vollkommen Erwachte wahrlich ist zu mir gekommen. Er hob sich von seinem Sitze, nahm das Gewand über die eine Schulter, verneigte sich mit dem Haupte bis zu den Füßen des Erhabenen und sprach zum Erhabenen also: Möchte ich, o Herr, vom Erhabenen bald die Noviziatsweihe erhalten. Bist du aber, Mönch, schon vollkommen ausgestattet mit Almosen, Schale und Gewand? Nein, Herr, ich bin nicht mit Almosen, Schale und Gewand schon vollständig ausgestattet. Nicht erteilen, Mönch, vollendete einem die Noviziatsweihe, der nicht mit Almosen, Schale und Gewand vollkommen ausgestattet ist. Da nun erhob sich der ehrwürdige Bukusati durch des Erhabenen Rede erfreut und beglückt von seinem Sitz, begrüßte den Erhabenen ehrfurchtsvoll, machte die Rechtsumwandlung und ging fort, sich Gewand und Almosenschale zu verschaffen. Als nun der ehrwürdige Bukusati Almosenschale und Gewand suchend herumging, wurde er von einer umherschweifenden Kuh des Lebens beraubt. Da nun begaben sich viele Mönche zum Erhabenen, begrüßten den Erhabenen ehrfurchtsvoll und setzten sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzen, sprachen sie zum Erhabenen also. Der da Herr Bukusati hieß, der edle Sohn, der vom Erhabenen in kurz gefasster Unterweisung unterwiesen wurde, hat seine Zeit erfüllt. Welches ist sein Weg? Welches sein zukünftiger Zustand? Weise, ihr Mönche, ist Bukusati, der edle Sohn. Eingedrungen war er in den Sinn der Lehre. Und nicht hat er mich belästigt mit Fragen über die Lehre. Bukusati, Mönche, der edle Sohn, ist nach Vernichtung der 5 niederzerrenden Fesseln bei den Wesen ungeschlechtlicher Geburt wieder erschienen, um dort zu erlöschen, nicht mehr zurückzukehren von jener Welt. So sprach der Erhabene. Aufgerichteten Geistes freuten sich jene Mönche über die Worte des Erhabenen.